Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
I was born.
Es ist eine leise Geburt. Die Lungen des Frühchens sind so unreif, dass es noch nicht ohne Hilfe atmen kann.
Also für uns gab es nur schwarz oder weiß und zwar nicht bewusst, dass es noch ein Dazwischen gibt, also eine Schwerstmehrfachbehinderung oder so.
Die Haut wirkt durchsichtig. Die winzigen Adern in den bleistiftdünnen Ärmchen schimmern durch die Haut hindurch.
Natürlich werden wir uns weiterentwickeln. Natürlich werden wir Kinder vielleicht retten können, die noch früher geboren sind. Aber solange wir nicht wirklich auch eine Minderung der Beeinträchtigungen oder der ganzen Komplikationen signifikant dazu beitragen können, ist das fragwürdig, wie aggressiv man da sich runterarbeiten sollte.
Look up and you see me.
Der ganze kleine Körper wirkt zerbrechlich. Er passt in die Hand der Mutter.
Wenn man es ganz neutral, ohne Emotionen sieht, ist ein 24 Wöcher eine hohe finanzielle Belastung für das Gesundheitssystem. Das ist die Frage, wollen wir uns als Gesellschaft das leisten oder will sich eine Gesellschaft das eben nicht leisten?
Schwerer Start ins Leben. Extremfrühchen am Rande der Lebensfähigkeit. Von Christine Westerhaus.
Medizinisch ist es eine Erfolgsgeschichte. Noch in den 1960er Jahren starben die meisten Frühchen, die bei ihrer Geburt weniger als 1000 Gramm wogen. Dank intensivmedizinischer Hilfe überleben heute Babys, die nicht viel mehr wiegen als ein Päckchen Butter. So wie das Mädchen, das als Passauer Wunder gefeiert wurde, weil es bei seiner Geburt nur 265 Gramm leicht war. Dieser medizinische Fortschritt ist vor allem John Allen Clemens zu verdanken. Der US-amerikanische Arzt entdeckte 1959 die Substanz Surfactant. Sie verhindert, dass unreife Lungenbläschen kollabieren. Die Atmung ist das medizinische Nadelöhr bei Frühchen, sagt Reinhard Repp, Neonatologe am Uniklinikum Fulda.
Ja, zurzeit ist es so, dass Kinder nur überleben können, wenn die Lunge in der Lage ist, die Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe zu leisten. Und da gibt es eine natürliche Grenze im Bereich von 22 bis 24 Schwangerschaftswochen, wo trotz aller Fortschritte in der Atemunterstützung oder in den Beatmungstechniken ein Kind nicht überleben kann.
Doch auch wenn heute extrem Frühgeborene mit Hilfe von künstlich hergestelltem Surfactant gerettet werden können, die meisten dieser extrem frühgeborenen Kinder müssen über Monate intensivmedizinisch behandelt werden. Nicht wenige von ihnen brauchen auch in ihrem späteren Leben Unterstützung. Einige tragen schwerwiegende Behinderungen davon. Wo also sollte die Medizin eine Grenze ziehen? Und wer sollte darüber entscheiden, welches Kind gerettet und welches sterben soll?
Man muss eben als beteiligte erwachsene Person bewerten, was für ein Leid bedeutet das für dieses Frühgeborene? Wie viel Leid darf ich diesem Frühgeborenen zumuten für vielleicht eine Aussicht dann auf ein, womöglich auch noch ein Leben mit einer schweren Behinderung?
Claudia Wiesemann ist Medizinethikerin und Professorin an der Universitätsmedizin Göttingen. Dort befasst sie sich mit der Ethik von Schwangerschaft, Geburt und mit den Rechten von Kindern in der Medizin.
Es bleibt einfach ein Grauzonenbereich. Und in dieser Grauzone lässt sich sehr schlecht vorhersagen, wie gut wird sich das Kind entwickeln. Wird es überleben ohne größere Nachteile oder wird es mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen oder auch geistigen Beeinträchtigungen überleben?
Mit der richtigen intensivmedizinischen Ausrüstung und Erfahrung ist es heutzutage möglich, ein Baby zu retten, das weniger als 24 Wochen im Mutterleib verbracht hat.
Nur Überleben möglich zu machen, ist wirklich nicht das alles entscheidende Outcome. Es geht natürlich darum, auch dass wie die Kinder überleben, dass das zu verbessern gilt.
Alexander Rako. Der aus Deutschland stammende Neonatologe arbeitet seit vielen Jahren am Karolinska-Institut in Stockholm. In Schweden werden, wie in Deutschland, Frühchen in vielen Fällen schon in der 22. und 23. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch behandelt.
Und da haben wir in Schweden den großen Vorteil, dass wir sehr gute Datenlage haben. Wir haben ein sehr gutes Register, was uns eigentlich zuverlässige Informationen gibt und auch Grund für viele Studien ist. Wir haben auch Studien gemacht, wo wir uns mal alle Kinder angeguckt haben unter der 24. Woche, wie deren Langzeit-Outcome aussieht. Und da haben wir festgestellt, dass ja, die Rate des Überlebens ist gestiegen, aber die Qualität des Überlebens nicht unbedingt.
Die Daten zeigen, etwa 45% der in der 22. Schwangerschaftswoche geborenen Frühchen überleben. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, jedes zweite Kind stirbt.
Von diesen 45% der Kinder werden sicherlich 60% ein Handicap davon tragen, also eine Beeinträchtigung für ihr Leben. Und die ist in der Regel in 20-30% schwerwiegend und vielleicht in 30-40% eher moderat, so wie wir das nennen. Aber das sind durchaus Sachen und Beeinträchtigungen, die das Kind in seinem Leben später beeinträchtigen werden.
Hirnschädigungen, die zu geistiger Behinderung, Lähmungen und Entwicklungsverzögerungen führen können. Schädigungen des Darmsystems und anderer Organe. Chronische Atemwegserkrankungen. Beeinträchtigung des Immunsystems, der Augen und des Gehörs.
Bei den 23 Wöchern sieht das nicht viel anders aus. Deren Überlebensrate ist besser, aber die Morbidität und die Beeinträchtigungen sind relativ vergleichbar in unseren Registerstudien hier. Bei den 24 und 25 Wöchern, da wird das schon signifikant besser dann, und das sieht man deutlich.
Manche Länder haben deshalb die Überlebensgrenze für Frühchen auf die vollendete 24. Schwangerschaftswoche angesetzt. Die Niederlande und die Schweiz etwa. Dort werden Babys, die früher auf die Welt kommen, in der Regel nicht intensivmedizinisch behandelt. Man lässt sie sterben. In Japan hingegen müssen Frühchen ab der 22. Schwangerschaftswoche intensivmedizinisch behandelt werden. Das legt das Gesetz fest. Wird in Deutschland ein Baby vor der 24. Schwangerschaftswoche geboren, sollen die Eltern entscheiden, ob das Leben ihres Kindes gerettet werden soll. Die 22. und 23. Schwangerschaftswoche sind in den medizinischen Leitlinien als Graubereich definiert. Genau da wird es besonders schwierig, wer entscheidet. Die Eltern? Die Ärztinnen und Ärzte? Wie gut die Überlebenschancen eines einzelnen Frühchens in diesem medizinischen Grenzbereich stehen, lässt sich nicht vorhersehen, sagt Christoph Bührer. Er ist Direktor der Klinik für Neonatologie an der Berliner Charité und Leitlinienbeauftragter der Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin.
Man ist immer wieder überrascht, dass Kinder, die auch viele Komplikationen hatten in der frühgeborenen Zeit auf unserer Intensivstation, dass die später so sind, dass man ihnen wirklich nichts ansieht davon. Die müssten eigentlich doch irgendwie stärker beeinträchtigt sein, aber das sind sie nicht. Leider auch in die andere Richtung, auch Kinder, wo scheinbar alles gut ging, dann merkt man später doch, dass nicht alles perfekt gelaufen ist, weil die Kinder später Einschränkungen haben. Wir machen große Anstrengungen, Kontakt zu halten zu diesen Kindern, um zu wissen, was wird aus diesen Kindern und was sind die Probleme, die sie später eigentlich haben. Das sind manchmal gar nicht die, an die wir gedacht hatten, als sie klein waren.
Wie schwer sich das spätere Schicksal extremer Frühchen vorhersehen lässt, kann man mit Frieda erzählen. 2010 schreibt das Mädchen Geschichte, als sie zusammen mit ihrem Bruder als jüngste Frühchen Europas am Uniklinikum Fulda auf die Welt kommt. Mit gerade mal 21 Wochen und 5 Tagen kommt sie zur Welt, erinnert sich Mutter Yvonne, die ihren Nachnamen im Radio nicht nennen will, an die Geburt ihrer Kinder. Kinder, die nach mehreren erfolglosen künstlichen Befruchtungen entstanden waren.
Das ging ja alles total schnell. Also ich lag ja schon in der Klinik und das war Sonntagmorgen, habe ich gedacht, es geht mir irgendwie nicht so gut. Und ja, dann ging das alles holderdiepolder und es gab nicht viel Zeit zum Nachdenken.
Frieda kommt am 7. November 2010 zur Welt, wenige Stunden nach ihrem Bruder Kilian. Das Mädchen wiegt bei der Geburt 460 Gramm und ist 26 Zentimeter groß. Die Organe sind extrem unreif, vor allem die Lunge. Frieda wird sofort an die Lungenmaschine angeschlossen. Die Ärzte schieben Schläuche durch ihre winzige Nase, legen Zugänge in ihre hauchdünnen Adern. Am Ende liegt das kleine Bündel Mensch mit vielen Schläuchen im Brutkasten.
Es war ein Sonntag und also wir wurden dann gefragt, ob wir die Maximaltherapie wollen. Und für uns gab es kein Nein in dem Moment. Uns war aber auch nicht bewusst, was es bedeuten könnte, was es langfristig bedeuten könnte. Ne?
Babys, die nach nur 22 Schwangerschaftswochen geboren werden, drohen Infektionen, Hirnblutungen oder Organschädigungen. Weil die Blutgefäße noch nicht ausgereift sind, platzen sie leicht. Besonders empfindlich ist die Netzhaut, die sich bei vielen Frühchen ablöst, was zur Erblindung führt. Auch Darmkomplikationen sind häufig. Davon ist Kilian betroffen. Am Anfang ist nicht klar, ob einer der Zwillinge überleben würde.
Also so die ersten 6 Wochen, der Kilian wurde ja dann noch am Darm operiert. Zeitgleich hatte die Frieda massive Wassereinlagerungen, weil die Nieren nicht ordentlich gearbeitet haben. Zwischenzeitlich stand dann ja auch mal nach einer Woche die Frieda total auf der Kippe.
Bei Kilian, den Reinhard Repp und sein Team damals am Uniklinikum Fulda betreuten, müssen sie die Behandlung abbrechen.
Kilian war ja schon 6 Wochen alt. Er hat dann eine typische Frühgeborenenkomplikation am Darm erlitten, also eine nekrotisierende Enterokolitis, die noch Wochen nach der Geburt auftreten kann. Und in der Gesamtsituation war er so kritisch krank, dass wir dann mit den Eltern letztlich die Intensivbehandlung eingestellt haben und ihn nur palliativ behandelt haben, wo er dann in wenigen Stunden gestorben ist.
Ein Schock für die Eltern. Doch Yvonne und ihr Mann kämpfen weiter. Für Frieda.
Also man funktioniert einfach. Man funktioniert und trifft Entscheidungen, ohne groß drüber nachzudenken.
Nicht immer ist sich Yvonne in dieser Zeit sicher, ob sie im besten Sinne ihrer Kinder handelt. Aber sie weiß es nicht anders, hat sich vorher nicht informiert über die Risiken einer Frühgeburt. Welche Schwangere macht das schon? Welcher Arzt klärt vor der Geburt darüber auf?
Also das war, wo man so gedacht hat, oh Gott, war schon manchmal so der Gedanke, was tut man den Kindern so an, was müssen die schon so aushalten? Weil also die scheinen ja auch schon Schmerzen zu haben, die werden ständig gepiekst. Dieses Intubieren ist ja auch nicht schön. Und also die Frieda hat zum Beispiel heute noch extreme Verlustängste. Da wissen wir halt nicht, was sie auch gespeichert hat, weil wir ja abends dann auch immer weggegangen sind aus der Klinik. Ne? Also das sind schon so Fragen, die man sich dann stellt, ob es vielleicht damit in Verbindung zu bringen ist. Ne?
Doch Frieda überlebt. 5,5 Monate lebt sie in der Klinik. Zwischenzeitlich steht auch ihr Leben auf der Kippe, als ihre unreifen Nieren versagen und sie zu viel Wasser einlagert.
Also das hat auch ihre Haut so gerissen, dass sie am Bauch heute noch, also man sieht das einfach heute noch, das ist ihr geblieben, aber man braucht da einfach auch ganz viel Vertrauen in die Ärzte oder in das Pflegepersonal, die die Kinder behandeln. Und da kann man gar nicht großartig nachdenken, weil wir dieses Wissen ja gar nicht haben.
Heute ist Frieda eine aufmüpfige Teenagerin und zofft sich mit ihrer Mutter. So wie andere 14-Jährige auch.
Ja, ich zeichne sehr gerne und ich gehe reiten. Und ich gehe auch in einen Malkurs.
Seit ein paar Jahren besucht sie eine Waldorf-Gesamtschule.
In der Schule macht mir ehrlich gesagt Religion am meisten Spaß, weil wir da eine tolle Lehrerin haben.
Friedas Leben zeigt, dass es mit der richtigen intensivmedizinischen Technik und ärztlichen Erfahrung gelingen kann, auch extrem frühgeborenen Kindern ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Yvonne ist sich auch darüber bewusst, dass es anders hätte laufen können.
Also man weiß jetzt, was noch hätte passieren können. Also das hat mich schon verändert und aktuell arbeite ich an der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung und da sind auch tatsächlich viele Kinder, die also schwerst mehrfach behindert sind und im Rollstuhl sitzen, gar nicht, also wo wirklich die nicht sprechen können, ne? Wo die ganz wenig einfach können Und das hat mich tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren auch noch mal sehr verändert, stark verändert. Einfach so dieses, also wir waren schon immer sehr dankbar, so wie es war und dass sich die Frieda so wahnsinnig gut entwickelt hat. Aber das ist noch mal so dieses, es ist einfach keine Selbstverständlichkeit, dass ein Frühchen und vor allem so ein frühes Frühchen so aus dieser Geschichte rausgeht, ne?
Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind, sollten sich selbst und auch die medizinischen Möglichkeiten nicht überschätzen, findet Yvonne heute. Damals ist sie selbst auch einfach mitgelaufen, hat sich an den Rat der Fachleute gehalten.
Also die Frieda ist schon, gerade hier im Raum Fulda, ist die Frieda schon ein sehr großer Hoffnungsträger, das muss man schon sagen. Und wenn ich dann aber mit Eltern auch spreche, wo ich dann auch immer sage, aber wir haben auch den Kilian verloren dadurch, ne? Also es gibt auch bei uns die Schattenseite. Und das wird aber von Eltern schon häufig auch verdrängt.
Und das ist eine sehr schwierige Balance. Und natürlich haben wir auch Fehler gemacht oder falsch entschieden. Letztlich fällt mir ein Kind ein, was mit 22 Wochen auf die Welt kam. Das hatte keine Komplikationen außer einer schwer geschädigten Lunge. Warum auch immer. Und das Kind, bei dem haben wir nach einem halben Jahr gesehen, dass das nie von der Beatmung abkommen wird und haben dann nach Gesprächen mit der Ethikkommission, vielen Gesprächen mit den Eltern, haben wir die Behandlung beendet, dass das Kind dann sterben konnte. Und das ist natürlich sehr grausam und auch für die Eltern, wenn sie ein halbes Jahr ihr Kind immer wieder in kritischen Situationen begleitet haben, dann am Ende erleben zu müssen, dass es dann doch gestorben ist. Da kann man natürlich sagen, da hätte man es vielleicht vorher anders machen sollen. Aber die Medizin ist ja keine Hellseherei, sondern wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten.
Reinhard Repp blickt auf 22 Jahre lange Erfahrung zurück. Ihm und seinem Team ist es seit Friedas Geburt gelungen, weitere extreme Frühchen zu retten. Für ihn sind solche Erfolgserlebnisse Grund genug, um für das Überleben jedes einzelnen Kindes zu kämpfen, trotz der Wahrscheinlichkeiten.
Also wenn Sie mich so persönlich fragen, würde ich schon sagen, dass man heutzutage Kindern, die mit 23 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommen, eine Chance geben sollte, dass sie überleben.
Dass Frieda ein eigenständiges Leben führen kann, hat sie auch ihren Eltern zu verdanken. Ihnen hat die frühe Geburt ihrer Tochter viel abverlangt. Denn Frieda braucht anfangs weiterhin Betreuung rund um die Uhr. Sie muss jede halbe Stunde gefüttert werden, schläft unregelmäßig und wird sofort unruhig, sobald sie allein ist.
Heute denke ich manchmal so im Nachhinein, eigentlich konnte also ich als Mama diese Zeit gar nicht wirklich so genießen, wie es vielleicht andere Mütter genießen, weil viel zu viel Angst noch im Hinterkopf war, dass irgendwas passiert. Also die war stetig und ständig da und die ist auch heute noch da.
Frieda hat noch heute eine Essstörung. Häufig vergisst sie zu essen, braucht immer Nahrung in ihrer Nähe und kann ihr Hungergefühl nicht einschätzen. Sie hat Konzentrationsprobleme und ihre körperliche Entwicklung war im Vergleich zu reif geborenen Kindern lange verzögert. Frieda lernt spät laufen und sprechen. Sie ist immer leichter und kleiner als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Gleichzeitig leidet sie unter großen Verlustängsten und traut sich wenig zu. Frühgeborene Kinder entwickeln überdurchschnittlich häufig Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizite. Viele haben Schwierigkeiten beim Sprechen, Essen oder Konzentrationsprobleme. Gezielte Therapien können einige dieser Entwicklungsdefizite zwar ausgleichen, doch bei der medizinischen Nachsorge hapert es, kritisiert Silke Mader. Sie ist selbst Mutter eines Frühchens und kämpft seit vielen Jahren für eine bessere Betreuung.
Bei uns war es so, dass wir 1997 unsere Frühchen-Zwillinge bekommen haben. Also ich hatte bereits eine kompliziertere Schwangerschaft, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe in der ganzen Schwangerschaft, sehr viel Wasser eingelagert habe, immer sehr müde war, mich sehr viel übergeben musste. Und ich war damals 25 Jahre alt, also sehr jung, eigentlich gesund, was ich dachte, und alles war eigentlich prima.
Was Silke Mader damals nicht wusste, sie litt am HELLP-Syndrom, einer besonders schweren Form einer Schwangerschaftsvergiftung, die ihr Gynäkologe trotz eindeutiger Symptome lange nicht erkannte. In der 24. Schwangerschaftswoche schickt er sie in die Klinik.
Und als ich dann dort angekommen bin, hat die Hebamme nur geschrien, oh Gott, die Frau hat ein Help. Und ich dachte mir, was hat sie denn? Ich brauche jetzt keine Hilfe. Ich habe zwar das Wort Help verstanden, aber ich dachte mir nur, was will die denn von mir? Und sie hat mich dann in den Ultraschallraum gebracht und ich sah sie nur an und sagte, ich bekomme jetzt kein Kind, ich bin erst in der 24. Woche.
Mehrere Tage lang schwebt Silke Mader in Lebensgefahr. Dann entscheiden sich die Ärzte, die Zwillinge in der 25. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt zu holen. Beide sind viel zu klein, auch für ihr Entwicklungsalter. Tochter Lena kommt mit nur 290 Gramm auf die Welt. Ihr Bruder Lukas wiegt 515 Gramm.
Ich wurde reanimiert, war 3 Tage auf Intensivstation gelegen und die Kinder kamen dann erstmal auf Intensiv. Und es war nicht klar, ob einer von uns überleben würde.
Lena stirbt eine Woche nach ihrer Geburt an einer schweren Gehirnblutung. Ihr Bruder überlebt. Dank intensiver Frühtherapie und Betreuung kann Lukas heute ein eigenständiges Leben führen. 2016 hat der heute 28-Jährige sein Abitur gemacht. In Kürze wird Lukas mit seiner Doktorarbeit beginnen. Der Weg dorthin war ein ständiger Kampf. Erinnert sich Silke Mader.
Von den 6 Therapien, die Lukas in den ersten 6 Jahren wöchentlich hatte, haben wir nur 2 von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Das heißt, wir sind die ersten 6 Jahre nie in den Urlaub gefahren, damit Lukas einfach die optimale Betreuung, Begleitung und Förderung bekommt.
Aufgrund seiner frühen Geburt erleidet Lukas eine Schädigung der Netzhaut und bis heute muss er eine Brille tragen. Seine linke Körperseite zeigt Lähmungserscheinungen, weshalb er manchmal Probleme beim Gehen hat. Auch ist er kleiner als andere in seinem Alter. Während der Schulzeit führte das zu Problemen.
Also wir mussten eigentlich immer für eine normale Behandlung kämpfen. Wir mussten Anträge stellen, dass Lukas in eine Regelbeschulung kommt, obwohl er getestet einen IQ von 120 hat. Wir mussten dafür kämpfen, dass er in ein Gymnasium ging, damit er eben dann auch eine Begleitperson bekommt, um die Schultasche zu tragen, was ja kein großer Aufwand ist. Aber dafür hat uns das Gymnasium abgelehnt.
Heute setzt sich Silke Mader dafür ein, dass die Eltern von Frühchen mehr Unterstützung bekommen. In München gründet sie 1999 einen Selbsthilfeverein. Später startet sie die Stiftung European Foundation for the Care of Newborn Infants. 2024 erhält sie das Bundesverdienstkreuz für ihren Einsatz. Dass Frühchen im Krankenhaus mit großem Aufwand intensivmedizinisch behandelt werden, die Eltern aber nach der Entlassung kaum noch unterstützt werden, findet sie ein Unding.
Man kann auf der einen Seite nicht diese Kinder mit jeglicher Macht ins Leben holen und am Ende des Tages, nach 4,5 Monaten, sind die Eltern dafür verantwortlich oder die Gesellschaft, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich für diese Familien bedeutet oder auch für das Kind bedeutet, wenn man sie nicht optimal begleiten und betreuen kann. Und wir leben hier immer noch in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, wo wir dann schon darüber nachdenken müssen und auch diskutieren müssen, wie können wir diese Familien optimal unterstützen.
Wo fängt Eigenverantwortung, wo Gesellschaftsverantwortung an? Eine schwierige ethische Frage, die immer wieder neu verhandelt werden muss, wenn Medizin Fortschritte macht. Ganz grundsätzlich sollte aber auch versucht werden, die Zahl der Frühgeburten in Deutschland zu verringern, meint Claudia Wiesemann.
Über 85% der Mehrlinge sind Frühgeburten, jedenfalls dann, wenn sie nach künstlicher Befruchtung geboren werden. Und wir haben in Deutschland wegen des Einsatzes von künstlicher Befruchtung bei infertilen Paaren eine vergleichsweise hohe Rate an Mehrlingsschwangerschaften, eine unnötig hohe Rate an Mehrlingsschwangerschaften. Denn eigentlich könnte man durch eine bessere Auswahl der Embryonen in vitro, also ganz früh in der Petrischale, bei einer sorgfältigeren Auswahl, könnte man die Zahl der Mehrlingsschwangerschaften deutlich reduzieren. Das haben andere Länder gezeigt, England, Schweden etwa. Und dann hätten wir nicht eine Mehrlingsrate von 15% nach künstlicher Befruchtung, sondern nur noch vielleicht von 2 oder 3%. Das würde Leben retten. Das würde das Leben von Frühgeborenen retten oder von Kindern in der Schwangerschaft retten und natürlich auch für die Frauen, die diese Frühgeburten erleiden, wichtig sein.
Das Embryonenschutzgesetz in Deutschland, das seit 1990 gilt, also seit 35 Jahren, in denen sich die Überlebenschancen der zu früh geborenen Kinder extrem verbessert haben, verbietet es jedoch, Embryonen vor einer künstlichen Befruchtung nach Qualitätsmerkmalen auszuwählen. Nicht nur Claudia Wiesemann hält das für falsch.
Aber leider wagen sich die letzten Regierungen nicht an das Embryonenschutzgesetz. Das müsste nämlich dafür reformiert werden. Und mein Plädoyer, das wäre ganz dringend an der Zeit.
In anderen Ländern wird offener über diese Problematik gesprochen. Auch darüber, ob sich die Gesellschaft die hohen Kosten für die Behandlung extrem frühgeborener Kinder leisten will. Studien, Schätzungen zufolge, liegen die Kosten für die intensivmedizinische Behandlung extremer Frühchen zwischen 100.000 und 300.000 Euro. In besonders komplizierten Einzelfällen können es sogar 500.000 Euro sein.
Ich weiß, dass es in den Niederlanden ja vor mehreren Jahrzehnten auch richtige ethische große Diskussionen darum gab, wo man irgendwie aktiv dazu Stellung genommen hat, dass man, solange das Überleben mit einer guten Qualität nicht sicher ist, dass man sozusagen nicht in diese Population investieren will. Und das ist legitim, wenn ein Land das so für sich entscheidet.
Nur wenige der extrem zu früh geborenen Kinder können sich als Erwachsene selbst versorgen und benötigen ihr Leben lang finanzielle Unterstützung. Bei schweren Behinderungen können die Folgekosten bis zu 4 Millionen Euro betragen. Die Gesellschaft muss die Konsequenzen des medizinischen Handelns mittragen, sagt Medizinethikerin Claudia Wiesemann.
Natürlich hat jeder Mensch zunächst einmal ein Recht auf Leben und Überleben. Und wenn die Medizin das gewährleisten kann, dann gibt es daran gar nichts zu kritteln oder zu bezweifeln. Wenn wir über Kosten sprechen, dann müssen wir das in einem großen Zusammenhang machen. Dann dürfen wir nicht solche einzelnen Techniken herausgreifen, dann muss natürlich alles auf den Prüfstand kommen und man muss sich bei allen Maßnahmen fragen, was davon ist sinnvoll, was davon verspricht tatsächlich auch Lebensjahre in guter Lebensqualität. Und da können wir dann hinter eine ganze Reihe von medizinischen Maßnahmen durchaus ein Fragezeichen setzen. Also wenn diese Debatte dann nicht so isoliert im Rahmen eines vielleicht gerade mal spektakulären Erfolgs, sondern mit Blick auf die gesamte Medizin und ihre Wirkungen und Auswirkungen. Das wäre fairer.
Bislang müssen aber vor allem die Eltern mit den Konsequenzen einer extrem frühen Geburt leben. Denn sie sind es, die ihre Kinder mindestens bis zur Volljährigkeit betreuen müssen. In vielen Fällen bis ans Lebensende. Deshalb sei es richtig, dass sie es sind, die die Entscheidung darüber fällen, ob das Leben ihrer zu früh Geborenen gerettet werden soll, findet jedenfalls Friedas Mutter Yvonne.
Das halte ich für eine sehr gute Regelung, weil man als Eltern dann immer das Gefühl, also man weiß dann auch irgendwann, wir haben das Auge gespürt, dass der Kilian nicht mehr konnte und dann kann man loslassen, ne, so schwer wie es ist. Aber ich denke, wenn einem von Anfang an die Chance verwehrt wird, ne, dann ist immer die Frage nach dem, wie hätte es sein können oder hätte das Kind eine Chance gehabt oder welche Chance hätte das Kind gehabt. Und so haben die Kinder einfach selber die Chance zu entscheiden. Und das finde ich absolut für Eltern total wichtig, ja.
Andere Eltern empfinden ähnlich. Das hat eine Untersuchung gezeigt, die Reinhard Repp als Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Fulda in Auftrag gegeben hat. Sein Doktorand hat die Eltern von 16 Frühchen gefragt, wie sie im Nachhinein über ihre Entscheidung denken.
Bei der Doktorarbeit kam schon raus, dass die Eltern, die sich für eine lebenserhaltende Behandlung entschieden haben, dass die im Grunde immer damit zufrieden sind und das wieder so machen würden. Sogar wenn ein Kind dann nach ein paar Tagen lebens sterben muss oder auch in Extremsituationen. Also es ist doch ein sehr großer Trost, sagen zu können, wir haben zumindest alles versucht, dass das Kind eine Chance hat.
Doch können Eltern wirklich abschätzen, was die Konsequenzen ihrer Entscheidung bedeuten? Nein, sagt Silke Mader.
Ich kenne allerdings auch eine Familie, das war die letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Und die Ärzte haben damals ganz klar die Familie aufgeklärt, welche Folgeschäden dieses Kind haben wird. Mit Hydrocephalus, mit schwerer Beeinträchtigung, wird nie, wahrscheinlich nie sprechen können, nie selbstständig sitzen können, nie essen können. Aber die Eltern wollten unbedingt ein Kind. Und ich glaube, diese Eltern hatten keine Vorstellung davon, was es bedeuten wird.
Am Ende sind diese Eltern überfordert von der Situation, kommen nicht zurecht mit der 24-Stunden-Pflege. Ihr Kind lebt mittlerweile in einer Pflegeeinrichtung. Silke Mader ist mit der Mutter befreundet.
Sie hat irgendwann mal dann zu mir gesagt, Silke, wenn ich das gewusst hätte, ich glaube, ich hätte mich nicht so entschieden, weil ich sehe ja auch, dass unsere Tochter nicht wirklich ein glückliches Leben führt. Obwohl die Eltern aufgeklärt wurden und auch wenn sie ihre Tochter bis heute über alle Maßen lieben, ist das natürlich dann schon schwierig.
Der Neonatologe Alexander Rako plädiert deshalb klar dafür, die Entscheidung über das Leben eines Kindes nicht allein den Eltern zu überlassen.
Also die Eltern mit einzubeziehen, halte ich für 100% sinnvoll. Die Eltern die Entscheidung zu überlassen, halte ich für schwierig. Und da ist mir der schwedische Approach lieber, muss ich sagen. Der ja nicht ganz anders ist eigentlich. Man versucht nur, den Eltern sozusagen das Gefühl zu nehmen, dass sie jetzt gerade über Leben und Tod entschieden haben und das ihr Leben lang mit sich rumtragen müssen auch. Das finden wir wichtig.
Yvonne ist heute froh, dass sie ihren Kindern die Chance auf ein Leben gegeben hat. Auch wenn sie einen Sohn verloren hat.
Also es hätte an unserer Entscheidung nichts geändert. Also wir hätten trotzdem die Maximaltherapie verlangt, weil wir uns immer Kinder gewünscht haben und ja auch einen langen Weg dafür gegangen sind. Ja, an unserer Entscheidung hätte es nichts geändert.
Schwerer Start ins Leben. Extremfrühchen am Rande der Lebensfähigkeit von Christine Westerhaus. Es sprach Eva Meckbach. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Kim Kindermann. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.